Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, unseres Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Was für ein dummer Spruch. Wie gut, dass wir wählen können. Machen wir davon doch heute Gebrauch. Es sei denn, Sie waren heute Morgen schon los oder haben schon Briefwahl getätigt. Etwa 100 Kinder und Jugendliche haben in unserer Kirchengemeinde gewählt. Sie haben nämlich gewählt, dass sie am Konfitje teilnehmen. Ich schätze nicht ganz alleine, da werden die Eltern auch ein Wort mitgesprochen haben. Wir haben 50 Kinder im Konfitje 4-Bereich im vierten Schuljahr. Und wir haben hier in Rauderfehn, West-Rauderfehn, 40 Jugendliche für Hauptkonfirmanden. Einige, die dann auch noch bei Hartmut Kutsche in Raude mit West-Rauderfehn zusammen sind. Das finde ich wunderbar. Fast 100 neue Leute, die dabei sind. Und ja, wenn Sie sich einmal umgucken, dann sehen Sie, die sind heute auch gut vertreten. Herzlich willkommen, euch Konfis. Wir werden nachher noch mal ein bisschen auf euch kommen. Ihr seid erstmal, nicht nur erstmal, ihr seid hier herzlich willkommen, später mehr. Für jede Woche im Kirchenjahr gibt es ein Bibelwort, einen Satz, der über dieser Woche steht, der das Thema vorgibt für den Gottesdienst. Und der Satz für den heutigen Sonntag, der lautet: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glaube als Sieg, etwas, was in dieser Welt wichtig ist, was diese Welt überwinden kann. Da sind wir eigentlich schon mitten im Konfitje. Was soll das eigentlich mit Gott? Was soll das eigentlich mit dem Glauben? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Heute fangen wir da schon mal mit an. Die meisten von Ihnen haben die Masken abgenommen. Das ist tatsächlich nach der neuesten Beschlusslage auch wieder möglich. Auf der anderen Seite gilt natürlich, zu gucken, dass man auch den Abstand etwas einhält, auch wenn die Regelungen das zulassen. Bitte achten Sie doch auf sich selber und achten Sie auf den Nächsten. Und wo die Abstände auch nicht so einzuhalten sind, dann denken Sie doch auch an den Schutz des Nächsten. Gott segne uns in diesem Gottesdienst. Wir wollen ihn loben und wir wollen miteinander nun singen. Thank you. Himmlischer Vater, lieber Gott, wieder ist eine Woche rum und ich frage mich, wo habe ich auf dich gehört? Wo habe ich dir vertraut? Wie bin ich dir nachgefolgt? Ich erkenne, dass ich oft mit mir beschäftigt war. Ich war nicht offen für dich und meinen Nächsten, wie ich es doch wollte. Herr, erbarme dich. Himmlischer Vater, Gutes ist mir in dieser Woche widerfahren. Menschen sind mir begegnet. Ich habe Liebe erfahren und gegeben. Ich habe die Natur genossen. Ich weiß mich von dir geliebt. Darum lobe ich dich und singe. Vater, du hast die Wahl getroffen, deinen Sohn in unsere Welt zu schicken, um uns dein Angesicht zu zeigen, deine Liebe. Hilf uns, dass wir dich erkennen und dir vertrauen. Amen.
Thank you. Als Lesung für den heutigen Sonntag hören wir aus Markus Evangelium im 9. Kapitel die Verse 17 bis 27. Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist, und wo es ihn erwischt, reißt es ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist, dass es ihm widerfährt? Er sprach: Von Kind auf an. Und oft hat es ihn ins Feuer oder ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre vor ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Halleluja.
Christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
habe das vorher schon gesagt, für jeden Sonntag gibt es einen Wochenspruch, der das Thema angibt. Und es ist auch immer für jeden Sonntag ein Bibeltext ausgesucht. Kann man sich fragen, ja, was hat es jetzt gerade mit uns hier und heute zu tun? Das ist dann die spannende Frage. Aber jeden Sonntag mit seinem eigenen Thema. Und deswegen kommen genau diese Texte vor, die gerade vorkommen. Das Gotteswort für heute, das steht im Römerbrief im 10. Kapitel. Und da lese ich nur den ersten und den letzten Vers. Paulus schreibt da: Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns, segne du Reden und Hören. Amen. Römer Kapitel 10, da gehören eigentlich im Zusammenhang des Römerbriefes dann Kapitel 9 und 11 noch dazu, Kapitel 10 mitten drin. Und Paulus, der erklärt Dinge, von denen wir heute, ja, die heute gar nicht unser Thema sind. Und er argumentiert so hochtheologisch und mit dem Alten Testament und zitiert hier die Verse. Wenn ich Ihnen jetzt die Verse dazwischen vorgelesen hätte, dann wäre es euch und Ihnen vermutlich so ergangen, dass ihr gesagt hättet, ich weiß gar nicht, worum das geht. Was soll das eigentlich? Deswegen konzentriere ich mich auf das, wo ich denke, da können wir ganz gut auch heute etwas mit anfangen. Aber erst einmal natürlich, worum ging es Paulus? Paulus hat Jesus kennengelernt. Das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und alles, was er vorher dachte und glaubte und zu wissen meinte, das galt von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Bisher war das für ihn ganz klar gewesen, die Juden, das Volk Israel, das ist doch das auserwählte Volk. Und da war er sich mit allen einig, mit allen Juden, dass sie gesagt haben, wir das auserwählte Volk und dann gibt es noch die Heiden. Wir, die von Gott ausgesucht sind, die Geretteten, und die anderen, naja, die müssen halt sehen, wo sie bleiben. Aber jetzt kommt in dieses auserwählte Volk der eine Auserwählte von Gott, Jesus. Und jetzt stellt sich die Frage, wie passt denn das zusammen? Dieses auserwählte Volk sagt Nein zu diesem Jesus, aber das ist doch jetzt der von Gott Auserwählte. Wie passt denn das jetzt zusammen? Muss Israel sich denn jetzt zu Jesus bekehren? Oder werden sie gerettet, weil sie eben Gottes Volk sind? Also, Sie merken schon, das ist etwas komplizierter. Paulus auch argumentiert hin und her. Und die Theologen und Gelehrten und Professoren, die sich im Laufe der 2000 Jahre damit beschäftigt haben, sind sich auch nicht so ganz einig. Was bedeutet das denn jetzt für uns heute? Was heißt das denn für uns heute als Christen? Sollen wir als Christen die Juden zum christlichen Glauben einladen? Oder ist das völlig unverschämt, weil die Juden doch Gottes Volk sind und sie ohnehin zu ihm gehören? Also da kann einem schon irgendwie so ein bisschen schwummerig im Kopf werden, wie das Ganze irgendwie zusammengehört. Eins ist allerdings in diesen drei Kapiteln, die Paulus da beschreibt, ganz klar. Und da gibt es auch gar kein Vertun. Er sagt, Gott, der ist doch treu. Gott hat doch seine Wahl getroffen. Der hat doch seine Entscheidung getroffen, dass er zu seinem Volk hält und dass er zu seinen Menschen hält. Daran besteht doch gar keine Frage. Gott hat seine Wahl getroffen. Heute bei der Bundestagswahl will ich das mal so mit diesem Kreuz so ausdrücken. Jesus hat nicht nur auf einem Stück Papier ein Kreuz gemacht und hat gewählt, ich wähle die Juden, ich wähle die Menschheit. Gott hat sein Kreuz sichtbar in diese Welt gestellt. Jesus hängt an diesem Kreuz. Da werden wir im Konfirmandenunterricht auch überlegen, was kann das bedeuten? Das ist für uns heute so fremd geworden. Aber Gott macht etwas in dieser Welt sichtbar. Er sagt, so bin ich. Die Menschen, die mir übel mitspielen, die mich an dieses Kreuz schlagen, das lasse ich zu. Ich bin kein Gott, der zurückschlägt und draufschlägt, wie er es könnte. Ich bin ein Gott, der das erträgt. Und kann mir fragen, warum? Ist ja dumm, oder? Wenn ich stärker bin und zurückschlagen kann, dann kann ich dem anderen doch eigentlich zeigen, hier ist die Grenze und hier geht es nicht weiter. Aber die Antwort ist, weil Gott diese Welt liebt. Und Jesus belässt es nicht bei den Worten, dass Gott diese Welt liebt. Und er sagt auch, hier, ich stehe dafür mit meinem Leben ein. Jesus nimmt den Hass der Menschen an sein Kreuz und bezahlt mit seinem Leben dafür. Und er sagt die Worte, Vater, vergib ihn. Das ist also Gottes Kreuz in dieser Welt, dass er sagt, ihr Menschen, vielleicht so ganz anders und weit weg von mir, aber ich habe euch gewählt. Die ersten Christen, die deuten das dann so mit dem Kreuz und sagen, er ist für unsere Sünden gestorben und für die Sünden der ganzen Welt. Finde ich ganz interessant, dass die ersten Christen sagen, er ist für unsere Sünden gestorben, denn die Jünger und die Frauen, die Jesus begleitet haben, die hätten ja sagen können, mit der Kreuzigung von Jesus haben wir ja gar nichts zu tun. Das ist doch nicht unsere Schuld. Wir sind doch nicht schuld daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir wollten das doch nicht. Und trotzdem sagen diese ersten Christen, er ist nicht für die Sünden der anderen gestorben. Da sagen sie das auch. Das, was Jesus tut, das soll für alle Menschen gelten. Sie sagen auch, das gilt auch für uns. Und sie haben damit etwas begriffen. Wir alle, Juden oder Heiden oder was wir auch glauben, wir sind in unserer Verantwortung vor Gott nicht so, wie wir sein sollen. Denn wenn das stimmt, dass wir unser Leben von Gott haben, dann heißt das doch auch, dass wir ihm dafür dankbar und ihm die Ehre geben sollen. Und dann müsste es doch auch so sein, wenn diese Erde Gott gehört, dass wir besser für diese Erde uns kümmern, dass wir mit dem Nächsten so umgehen, der in Not ist, wie er es braucht. Und doch stellen wir doch fest, wir sind häufig doch erst einmal mit dem beschäftigt, dass es uns gut geht. Und ich weiß nicht, wonach wählen Sie die Partei aus, die Sie wählen? Ich glaube, die nächstliegende Antwort ist ja, ich wähle die Partei, die mir am meisten nützt. Warum soll ich jemanden wählen, wo ich den Eindruck habe, der nimmt mir vielleicht nachher was weg oder da wird mir etwas verboten? Aber wer in der Verantwortung vor Gott lebt, der muss doch die Frage einbeziehen, welche Partei stellt sich auch an die Seite der Schwachen, so wie Gott das tut. Jesus, für unsere Sünde und für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Gott legt sich für uns Menschen fest. Er legt uns nicht auf unser Versagen fest, sondern er wählt uns. Eine Zwischenfrage. Wer von euch, wer von Ihnen war schon mal auf einer Demonstration? Bitte einmal Hand heben. Sind ja nicht so ganz viele. Wer von denen, der sich gemeldet hat, mag denn mal sagen, auf welcher Demonstration er war? Muss man nicht, nur wer das mag. Auf einer sehr politischen Demonstration. Das ist ja erstmal eine sehr, sehr weite Auskunft. Sonst von den anderen, die sich gemeldet haben? Mag das mal jemand sagen, auf welcher Demonstration er war? Na, das ist ja auch ein Ding. Da geht man auf eine Demonstration und anschließend sagt man, ich erzähle das lieber gar nicht. Ich finde das immer sehr, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in meinem Leben auch tatsächlich auch noch nicht auf ganz vielen Demonstrationen. Ich finde das immer sehr spannend, wenn dann im Fernsehen davon berichtet wird und dann so diese Menschenmengen gezeigt werden, dann versuche ich immer genau zu erhaschen, was steht denn auf diesen einzelnen Plakaten da drauf? Wofür stehen diese Menschen denn ein? Denn auf so einem Plakat, auf so einem Protestding, da kann ja gar nicht so viel draufstehen, da muss man mit wenigen Worten sagen, was einem wichtig ist. Leider ist das häufig so, dass meistens draufsteht, wogegen die Leute sind. Eigentlich wäre es viel schöner, wenn draufstehen, wofür sie denn eigentlich eintreten. Paulus schreibt, der Satz steht hier oben auch noch, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Im Konfitje werden wir uns mit dem ganzen Glaubensbekenntnis beschäftigen. Aber bei Paulus ist das so, manchmal schafft er es, dass er den christlichen Glauben und worum es geht, noch viel kürzer auf den Punkt bringt. Könnte tatsächlich auf so einem Plakat vielleicht sogar draufstehen. Jesus ist der Herr. Das ist ein persönliches Glaubensbekenntnis. Ich habe mal geguckt, weil ihr Konfirmanden ja heute auch da seid, in einer Bibel für Jugendliche, wie wird denn da eigentlich Herr übersetzt? Das klingt irgendwie auch heute irgendwie altbacken. Jesus ist der Herr. Klingt irgendwie so, Jesus ist Herr Meier oder so. Dieses Wort Herr, das hat für uns bei uns gar nicht mehr so die große Bedeutung. In der Bibel für Jugendliche ist übersetzt, Jesus ist mein Chef. Und damit ist eigentlich gut erfasst, was dieses Wort Herr meint. Das heißt nicht, er hat als Herr ein besonderes Ansehen, das natürlich auch, sondern es geht darum, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Und Paulus sagt, darauf kommt es eigentlich an, dass man sagen kann, Jesus ist der Herr, er ist mein Chef. Und das bedeutet nun kein Arbeitsverhältnis, denn ein Arbeitsverhältnis, das kann ja gut oder schlecht sein. Und viele sagen sich vielleicht, wenn ich könnte, würde ich meinen Arbeitgeber auch wechseln oder woanders hingehen. Sondern wenn von Glaube die Rede ist, wie Paulus das meint, dann heißt das eigentlich, ich glaube dir Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir so sehr, dass ich dir sogar die Leitung in meinem Leben überlasse. Wenn man das in einem Bild zu fassen versucht, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich da schon das richtige Bild dafür habe, aber vielleicht kann man das einmal so sehen und wir werden es im Konfitje dann irgendwann auch nochmal diskutieren. Wenn Jesus der Herr ist, wenn er mein Chef ist, dann ist das so, als wenn er in meinem Lebensauto, ich sage das mal so dramatisch, am Steuer sitzt. Ich sage also nicht, Jesus, du kannst irgendwie nebendran sitzen und ab und an kannst du vielleicht auch mal ein bisschen was dazu sagen. Oder es ist auch nicht so, dass man dann sagt, Jesus, setz dich mal hinten auf die Hinterbank, hier vorne ist für dich kein Platz, du kannst ja mal von hinten ein bisschen was reinrufen. Eigentlich bedeutet dieses, Jesus ist Herr, dass jemand sagt, ich möchte mich nach dir ausrichten und das, was du sagst, darauf möchte ich mich einlassen. Dieses Glaubensbekenntnis, was Paulus hier sagt, Jesus ist Herr, ist aber gleichzeitig, und das passt auch gut wieder zu dem heutigen Tag, tatsächlich ein politisches Bekenntnis. In der Welt des Paulus gab es den Kaiser. Und der ließ sich natürlich auch Kaiser nennen, aber es ist genau das gleiche Wort. Die Christen sagen, Jesus ist Herr, und der Kaiser sagt, ich bin der Herr. Und er hat sich irgendwann, der Kaiser ist ja auf die Idee gekommen, eigentlich bin ich doch auch sowas wie ein Gott, wenn ich alles hier beherrsche. Und hat dann angefangen und hat gesagt, alle müssen sich vor mir verbeugen. Und wehe, wenn nicht. Wenn Christen also sagten, Jesus ist mein Herr, dann sagten sie gleichzeitig, der Kaiser ist das nicht. Das kam natürlich beim Kaiser nicht gut an. Aber es kam auch bei den anderen Leuten drumherum überhaupt nicht gut an, weil die dann sagten, was seid ihr denn für Typen? Ihr stellt unser System in Frage, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, was der Kaiser macht, aber er garantiert den Frieden für viele. Und wenn ihr jetzt sagt, Jesus ist der Herr, das ist doch der Anfang vom Ende. So geht es doch nicht. Du sollst Gott mehr als den Menschen gehorchen. Das ist ein Glaubensbekenntnis, ich vertraue Gott. Aber es ist auch ein politisches Bekenntnis. Nicht alles, was Menschen wollen, ist richtig. Glaube und Politik sind nicht zu trennen. Ich bin dankbar für jeden Christen, der auch in der Politik tätig ist und Glaube und das Handeln zusammenbringt. Das entspricht unserem Glauben. Ich war heute Morgen schon wählen und dann wurde ich so gefragt, na, machst du nachher dann auch eine Wahlempfehlung, für welche Partei dann zu wählen ist? Wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, wählen Sie so und so, dann wäre das tatsächlich übergriffig, das wäre nicht meine Aufgabe. Dann würde ich einfach nur ein Handlanger der Politik sein und das einfach verlängern. Und darum kann es ja nicht gehen. Und auf der anderen Seite wäre es eine Bevormundung, die nicht richtig ist. Sie selber machen sich doch ihre Gedanken. Sie selber überlegen doch, was wichtig und richtig ist. Und wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, ich weiß es aber besser, mach da dein Kreuz, das wäre tatsächlich daneben. Und doch kann Kirche nicht unpolitisch sein, denn Gott ist ja politisch. Wenn wir einmal in die Bibel hineingucken, dann ist da sehr viel von Politik, von Gottes Politik die Rede. In dem Wort Politik, da steckt das Wort Polis drin. Polis, das heißt einfach Stadt. Und jemand, der Politik macht, der kümmert sich um die Angelegenheiten einer Stadt, einer Gemeinschaft. Und wenn man das einmal so sieht, ja, dann ist Gott ja immer politisch aktiv. Er ist sozusagen geopolitisch aktiv, denn er hat die ganze Erde geschaffen und hat gesagt, diese Erde, die sollt ihr in meinem Auftrag verwalten. Gott ist staatspolitisch aktiv. Als Israel in Gefangenschaft ist, da greift er ein und führt dieses Volk aus Ägypten heraus. Gott ist sozialpolitisch. Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und sagt, wenn einer in Not ist, dann ist es deine Aufgabe, ihm zu helfen. Aber dann ist es doch auch richtig, dass wir unser politisches Miteinander auch so gestalten, dass denen, die Hilfe brauchen, Hilfe zuteil wird. Und Gott betreibt göttliche Politik. Seine Möglichkeiten sind größer als unsere. Wir waren vorher schon am Anfang dabei. Gott schickt uns seinen Sohn, um uns zu retten. Und wenn Gott meint, dass er seinen Sohn schicken muss, dann sagt er doch auch, alle menschliche Politik in all ihrem Bemühen, in all ihrem Guten, was sie erreichen kann, kommt doch an eine Grenze. Es bedarf göttlicher Politik, dass Menschen wirklich Frieden finden können. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist Gottes Politik in diesem Leben, aber eben auch über dieses Leben hinaus. Er weckt Jesus von den Toten auf. Er lässt das nicht zu, dass der Tod, die Zerstörung das letzte Wort hat. Und er gibt das Versprechen, dass einmal alle Tränen versiegen werden. Und es keinen Tod mehr gibt. Kann man das glauben? Und wie entsteht solcher Glaube? Und dazu dieser zweite Satz. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Beim Confitie 8 Elternabend, da habe ich einmal gefragt, wie war denn das eigentlich bei Ihnen mit der Gottesdienstpflicht? Wie oft mussten Sie denn zum Gottesdienst? Und da meldet sich jemand und sagt, wir mussten jeden Sonntag hin. Das heißt, bei 2 Jahren Konfirmandenzeit heißt das, man geht 100 Mal zum Gottesdienst. Es hat noch jemand Zweites gemeldet und sagte, wir dürfen 10 Mal fehlen. Das ist ja großzügig, dann bleiben noch vielleicht so 90 Gottesdienste irgendwie übrig. Mich hat das beschäftigt, den Konfirmanden, ich weiß nicht, wie ihr jetzt guckt, also wenn man sagt 90 Mal, wer denn mit 90 Mal einverstanden? Irgendjemand, der dafür ist? Irgendjemand, der dagegen ist, einmal die Hand heben von den Konfirmanden? Es ist keiner dagegen. Dann können wir das ja hoch genug ansetzen. Ihr traut mir so oder so nicht, oder? Mir ist das so nachgegangen, da sind Leute tatsächlich 80, 90, vielleicht 100 Mal tatsächlich dann in 2 Jahren zum Gottesdienst gegangen. Es passiert eigentlich genau das, was Paulus hier beschreibt und sagt, Mensch, der Glaube kommt doch aus dem Hören, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann müsste ich eigentlich denken, wenn Leute so viel gehört haben, dann müsste es ja am Ende auch der Letzte so verstanden haben, dass er sagt, ich komme jeden Sonntag. Das ist für mein Leben so wichtig und so gut. Aber meistens ist genau umgekehrt. Direkt nach der Konfirmation sind diejenigen, die regelmäßig da waren, dann erstmal, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich erstmal genug davon. Es kommt auf das Hören an, sagt Paulus. Und vielleicht kommt es auch darauf an, wie ich höre. Schade, dass Hermann Detjen heute, oder dass er gar nicht mehr da ist oder so, aber auch heute nicht da ist. Wir foppen uns immer so ein bisschen mit dem kleinen Prinzen. Und in Abwandlung von dem kleinen Prinzen sage ich heute, ich höre doch eigentlich nur mit dem Herzen gut. Kommt nicht nur darauf an, was ich höre, sondern wie ich das höre. Das gilt für mich als Pastor, wenn ich eine Predigt vorbereite, das habe ich gelernt, ich habe lange studiert, da kann ich die Dinge aufschreiben, da kann ich zu den Texten arbeiten, da kann ich mir manches überlegen. Aber eigentlich predigen kann ich nur, wenn ich selber auf das höre, was Gott mir sagt, wenn ich mir Zeit nehme und überlege, was kann dieses Wort eigentlich für uns bedeuten. Ein befreundeter Pastor hat am letzten Wochenende zu mir gesagt, eigentlich predigst du falsch. Eigentlich geht das so nicht. Man predigt so und legt dann alles hin und sagt, das ist das fertige Menü, man muss es nur noch zu sich nehmen und dann ist gut. Und er hat gesagt, eigentlich wäre es doch viel besser, wenn jemand in der Predigt sitzt und vielleicht ist es euch heute und Ihnen heute auch so gegangen, dass Sie gesagt haben, konnte ich gar nicht alles zuhören. Da sagte dieser Pastor, eigentlich ist das doch gut, wenn jemand dann mit seinen Gedanken auf die eigene Reise geht und selber nachdenkt. Also, ich versuche in nächster Zeit so zu predigen, dass Sie nicht so gut zuhören können und dann kommen Sie vielleicht mit Gott nochmal ganz anders ins Gespräch. Hören heißt, ich stelle mich auch auf das Hören an. Ich höre nur mit dem Herzen gut. Das wünsche ich euch Konfirmanden. Dieses Konfitierjahr, wir werden viel miteinander zu tun haben. Es wird auch viele Worte geben. Und es gibt manchmal so die Haltung, dass jemand zum Konfitier kommt und sagt, kommt da rein, manchmal an der Tür schon erlebt, ich möchte hier gar nicht sein. Dann habe ich so das Gefühl, ich weiß, nach einem Jahr wirst du wahrscheinlich auch sagen, hat mir auch nicht gefallen. Hat immer auch ein ganz bisschen mit dem zu tun, wie ich an die Dinge auch herangehe. Allerdings, heute Morgen bin ich total glücklich, ich sage das mal so, dass so viele von euch Konfirmanden da sind. Denn letzte Woche war der Elternabend und ich habe eingeladen und wir haben mittlerweile gar keine Gottesdienstpflicht mehr in unserer Kirchengemeinde, weil wir gesagt haben, hat ja auch nichts genützt, Leute zu zwingen oder zu sagen, kommt 100 Mal, kann man anschließend auch nicht. Wir haben gesagt, dann machen wir es freiwillig, damit der, der kommen will, auch kommen kann. Was manchmal dann zum Ergebnis hat, dass gar keiner mehr kommt. Aber heute Morgen, hurra, herzlich willkommen. Ihr seid da. Das finde ich schön. Und nächste Woche geht es dann los mit dem Konfitje. Wir haben einen Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Diesem Jesus kann ich mein Leben anvertrauen. Er ist der Herr, er ist der Chef, der meinem Leben gut tut. Amen. Christliche Gemeinde bedeutet, dass wir miteinander leben, miteinander teilen. Wir danken für die Kollekten der vergangenen Woche. Sie sehen das dort oben angeschlagen. Die Kollekte, die wir heute erbitten, ist für die Tschernobyl-Aktion der Landeskirche. Als das damals passiert ist, die Bilder, die kennen wir noch, und wir kennen auch noch das Gefühl, das damit verbunden war, der Unsicherheit, was bedeutet das auch für uns, und dass man keine Dinge aus dem Garten mehr gegessen hat und, und. 35 Jahre ist das her, aber bis heute leiden Menschen unter den Folgen. Vor allem über die Nahrung werden radioaktive Stoffe aufgenommen, und es gibt eben eine jährliche Aktion, dass Kinder nach Niedersachsen eingeladen werden, dass sie hier ihre Ferien verbringen können. In Corona-Zeiten ist das jetzt nicht so möglich, die waren jetzt in Weißrussland. Aber man weiß, dass schon kurze Zeit, 14 Tage, das schon hilft, diese radioaktiven Werte nachhaltig auch zu senken. Und dass so ein Austausch und dass es möglich ist, dass Kinder hierher kommen, dafür wollen wir sammeln. Am Ausgang ist dazu die Möglichkeit, wir haben bei der ersten Tür die Diakoniekasse. Diakoniekasse, das heißt, da sammeln wir für Leute in unserer Mitte, die in Not geraten sind und wo wir als Kirchengemeinde sagen, da möchten wir einfach helfen. Und wenn man dann zur zweiten Tür rausgeht, dann sammeln wir für Tschernobyl. Heißt nicht, dass jemand zweimal bezahlen muss, ist auch keiner genötigt, einmal etwas zu geben. Aber mit dem, was wir haben, können wir anderen helfen. Und wenn viele an vielen Orten zusammenlegen, und heute wird in dieser ganzen Landeskirche in Hannover, in ganz Niedersachsen gesammelt, dann kommen da auch Beträge zusammen, wo man sagen kann, da kann man was mit anfangen. Kleidersammlung für Bethel ist vom 4. bis zum 8. Oktober. Und dann an dem kommenden Sonntag, 3. Oktober, man meint es kaum, es ist schon wieder Erntedankfest, herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Thomas Kersten. Und jetzt möchte ich einmal bitten, die Konfirmanden, die heute da sind, dass ihr einmal nur in der Bank aufsteht, nicht mehr und nicht weniger, nur einmal aufstehen. Dass wir nur einmal so wahrnehmen, wie groß die Truppe ist, die heute da schon dabei ist. Wie gesagt, es sind hier 40 aus unserer Kirchengemeinde. Pastor Kutsche hat dann auch noch einige aus unserer Kirchengemeinde dann mit dabei. Genau, ihr sollt einmal aufstehen, weil ich euch einmal Gottes Segen zu Anfang der Konfirmandenzeit zusprechen und für euch beten möchte. Gott, du siehst, dass die Konfirmandenzeit, die Konfitia-8-Zeit nun beginnt. Du weißt, ja, wie das jetzt aussieht, mit welcher Begeisterung vielleicht die Konfirmanden dabei sind, weil wir es aus unserer eigenen Kindheit auch noch kennen und sagen, brauchen wir das jetzt gerade? Ach ja, gib doch, dass wir gut miteinander unterwegs sind. Begegne du uns, dass wir von dir etwas mitbekommen, dass wir auf dem Weg des Glaubens Schritte miteinander machen können. Segne du unsere gemeinsame Zeit, segne du unsere Gemeinschaft. Unser Gott, komm du in unsere Mitte, du in unsere Mitte und segne uns. Amen. Vielen Dank, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Und ich habe gesehen, wie die Gemeinde sich nochmal ganz aufmerksam umgeguckt hat. Aha, wer sind denn unsere Konfirmanden? Das ist für eine Kirchengemeinde auch etwas Besonderes, weil wir einfach wissen, wir teilen den Glauben miteinander, wollen ihn gemeinsam weitergeben. Und wir wollen ihn miteinander teilen und leben. Ja, so ist es gut. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Aufstehen, nachher nach dem Segen bitte wieder setzen zum Nachspiel und nach dem Nachspiel bitte von hinten die Kirche verlassen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, ein jeder Tag ist ein Tag der Entscheidung. Wir müssen wählen. Urteile treffen, richtig und falsch, schlechter und besser unterscheiden, dann das Rechte tun. Heute ist in ganz besonderer Weise solch ein Tag. Deshalb bitten wir dich, schenke uns den Geist der Weisheit, leite uns auf einem guten Weg, dass wir nicht dem Geist der Furcht verfallen, der uns eng macht, der uns die Sicht raubt, der uns verhärtet, der uns gegeneinander stellt, sondern schenke uns den Geist der Kraft, dass wir Mut fassen, dass wir Fantasie entwickeln, dass wir gern das Unsere beginnen. Schenke uns den Geist der Besonnenheit, dass wir klug unterscheiden, dass wir unsere Grenzen erkennen, dass wir das Recht der anderen anerkennen. Schenke uns den Geist der Liebe, dass wir unsere eigenen Interessen begrenzen, dass wir über uns hinausgreifen, dass wir das Gute für alle in den Blick nehmen. Wir bitten dich, Gott der ganzen Welt, an diesem besonderen Tag der Wahl, segne unser Land, segne alle, die Verantwortung übernehmen werden, segne alle, die ihre Ziele heute nicht erreichen werden. Und schenke uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Herr, du bist unser Gott. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.